一个慢，一个慢，一个慢unterwegs。
Heute Abend gibt es einen Klosterkrimi um eine Bibel, denn im Kloster Flechdorf befand sich eine deutschsprachige Übersetzung, die noch viel älter war als die Lutherbibel. Ja, aber wo ist diese Bibel hingekommen und was hat es damit auf sich? Was stand denn da so Besonderes drin? Im Kloster Flechdorf gab es viele Bücher und das Kloster Flechdorf habe ich Ihnen ja schon am vergangenen Sonntag ausführlich vorgestellt. Heute schauen wir mal ein wenig auf das Inventar und da steht die Bibel im Mittelpunkt. Schön, dass Sie dran sind. Jetzt gibt's erstmal Musik von Nino De Angelo, Jenseits von Eden.
Hochsauerlandwelle.
Wenn Sie am vergangenen Sonntag Hiegemann unterwegs verpasst haben, dann haben Sie natürlich auch einiges zum Kloster Flechdorf verpasst. Deswegen gibt's jetzt nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung. Volker Becker, der Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee, erzählt uns nochmal etwas zu Flechdorf.
Flechdorf selber. Ein Ort unter 13 Ortsteilen der Großgemeinde Diemelsee. Wir sind eine Flächengemeinde, haben knapp 5000 Einwohner und Flechdorf hat rund 530 Einwohner.
Kein Kloster ohne Gründungslegende. Da stritt sich Graf Erpo von Padberg mit denen in Niedermarsberg, dem damaligen Horhusen. Und das Entscheidende, Hildegard Becker, war?
Zur Sühne gelobte Graf Erpo, ein Kloster zu stiften. Und so entstand um 1101 der Anfang des Klosters Flechdorf.
Die vollständige Gründungslegende erzählt uns Hildegard Becker vom Förderverein Kloster Flechdorf am Ostermontag in Du bist de platt ab 19 Uhr. Karl Baus, wenn zwei sich streiten ums Kloster, freut sich der Dritte, kann man so sagen.
Die gesamte Grafschaft Padberg stand unter der Schutzherrschaft der Kölner, der Erzbischöfe. Das war eine sehr komplizierte Situation, weil der Chef der Diözese, in der das Kloster lag, war der Bischof von Paderborn. Dieser Konflikt verschärfte sich natürlich noch dadurch, dass plötzlich hier eine dritte Macht auftrat, nämlich die Grafen von Waldeck.
Von den dreien besitzt das Kloster heute keiner mehr. Nach der Reformation wurde es Krankenheilanstalt und ging im 20. Jahrhundert dann an den Landkreis Waldeck. Der hat es dann an einen Bauern verkauft. Ja, und dann Helmut Walter.
Es gab also auch Überlegungen, ja, das ist ja alles baufällig, das reißen wir ab. Dann haben wir gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und da haben wir 2006 einen Verein gegründet, einen Förderverein, der sich versucht hat einzumischen. Es wurde dann ein Gutachten erstellt, ein Wertgutachten. Dieses Gutachten brachte also den Verkehrswert von 1 Euro. Dann kam die Denkmalpflege auf den Plan und gesagt, nee, also so nicht. Das Ganze hat ja einen gewissen Denkmalwert und den hat man mit 20.000 Euro festgesetzt. Wir sind dann ein bisschen sammeln gegangen und im Endeffekt kam es dann 2007 dazu, dass bei der Versteigerung der Karl Baus und ich die Hand gehoben haben und dann hatten wir es.
Ja, und dann haben Sie was draus gemacht, Hildegard Becker.
Ganz entscheidend war für uns die Anerkennung als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Das hat zur Folge, dass der Bund fördert und wenn der Bund fördert, fördert auch das Land, in unserem Fall eben Hessen.
Wenn man vor 10 oder 15 Jahren jemand gefragt hat, hier im Landkreis Flechdorf, was verbindest du mit Flechdorf? Dann hat man gesagt, die Mülldeponie und die Raketenstellung. Wenn man heute jemand fragt, was verbindest du mit Flechdorf, dann sagen sie das Kloster.
Und das ist doch ein schönes Ergebnis für den Förderverein. Und wir schauen heute am Karfreitag einmal genauer hinein in das Kloster. Unterstützt werden wir dabei auch von Dr. Werner Beckmann, dem Leiter des Mundartarchivs Sauerland und von Karl-Heinz Behle vom Plattdeutschen Arbeitskreis Diemelsee. Dem Feiertag entsprechend gibt es bei uns angepasste Musik. Jetzt mit den Carpenters. Yesterday once more.
Hochsauerlandwelle.
Karl Baus, Sie sind der zweite Vorsitzende des Fördervereins Kloster Flechdorf. Sie wissen, was hier mal im Kloster alles vorhanden war, auch eine plattdeutsche Bibel. Aber ich könnte mir vorstellen, da gab es noch mehr Bücher hier im Kloster Flechdorf.
Allerdings darf man sich das nicht vorstellen wie eine Klosterbibliothek, die man sonst vielleicht kennt aus Österreich oder aus Süddeutschland. In den Klöstern gab es also ein sogenanntes Armarium, ein Waffenschrank, wo die Waffen des Geistes aufbewahrt wurden. Ein Kloster ohne ein Armarium ist wie eine Burg ohne Waffenkammer. Die Bücher, die für die Liturgie gebraucht wurden, die wurden normalerweise aufbewahrt in der Kirche oder in der anschließenden Sakristei. Und dann gab es im Refektorium, also ich spreche jetzt speziell von Flechtdorf, im Refektorium gab es also ein solches Armarium. Da wurden also die Bücher, die beispielsweise zur Tischlektüre verwendet wurden, aufbewahrt. Aber auch sonst, was zum Studium der Mönche üblich war, denn es heißt ja ora et labora et lege und lese. Und zwar 2 Stunden am Tag eigentlich, zumindest für die Konventualen war das so vorgesehen. Es wurden aber hier auch Bücher aufbewahrt, zum Beispiel in der Abtskammer oder sogar bei einzelnen Mönchen. Das war natürlich streng gegen die Regel, denn dass es keine Bibliothek ursprünglich gab, hing mit dem Armutsgelübde zusammen, weil ein Mönch sollte kein Buch besitzen. Deshalb ist auch bei Benedikt nirgendwo die Rede von der Bibliothek oder sowas. Das gibt's nicht. Das war so Gemeineigentum, wenn man so will.
Bücher waren ja damals sehr wertvoll, vor allen Dingen noch vor dem Zeitalter des Buchdrucks. Und dann hat man ja so eine Inventurliste aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Was tauchen da so für Bücher auf, Karl Baus?
Bücher waren also unglaublich teuer. In Flechtdorf kann man vermuten, dass eigentlich nur also eine eigene Schreibstube, also ein Skriptorium gab es nirgendwo, wird es erwähnt, aber es hat es sicher gegeben. Wie gesagt, es gibt Reste aus dem Stadtarchiv in Korbach, wo man sehen kann, dass zumindest die Bücher zum liturgischen Gebrauch, dass die hier aufbewahrt wurden. An Büchern gab es, wie gesagt, Liturgisches. Dann gab es beispielsweise Predigtvorlagen. Ja, Unterhaltsames gab es natürlich nicht. Hier in Flechtdorf kann man vielleicht ausdrücklich erwähnen, dass es 2 wichtige Bücher gab, die im ausgehenden Mittelalter berühmt waren. Und das eine ist die Schädelsche Weltchronik. Und die war so wichtig, dass selbst die Liesborner 2 ihrer Mitbrüder hier hinschickten, um über die Weltchronik zu berichten. Dann gab es natürlich als besonderes Exemplar gab es die Kölnische Bibel. Es gab aber auch ausdrücklich noch ein deutsches Neues Testament. Was das nun war, weiß man nicht.
Über die Kölner Bibel weiß man eine ganze Menge mehr und da sprechen wir nachher ein wenig ausführlicher drüber. Vorher wünscht sich Dalia Lavie, sie wäre ein Buch zum Lesen.
Hochsauerlandwelle.
Wenn aus Dalia Lavie plötzlich Gordon Lightfoot wird, dann haben sie die Hochsauerlandwelle eingeschaltet. Karl Baus, wie sieht es aus? Die Klosterbücher im Kloster Flechtdorf, die waren doch sicherlich in lateinischer Sprache verfasst.
Die waren zum großen Teil in Latein. Allerdings haben wir auch Schriftliches, was nicht in Latein ist. Zum Beispiel gibt es von dem Abt Ratgebe Mitte des 15. Jahrhunderts gibt es auch Aufzeichnungen in deutscher Sprache, sprich in Niederdeutsch.
In Niederdeutsch ist ja auch die Kölner Bibel geschrieben, die sich hier im Kloster befand. Sie wurde gestiftet von einem Kölner Kaufmann, von einem Herrn Ring.
Ja, es war jemand, der aus Korbach ausgewandert ist und binnen kürzester Zeit also im Kölner Patriziat auftaucht. Ein sehr reicher Mensch, dessen Söhne auch bedeutend waren. Einer war also Rektor der Universität in Köln. Er hat also dafür gesorgt, dass die Nikolaikirche in Korbach fertiggestellt werden konnte mit seinen Mitteln, die er zur Verfügung gestellt hat. Allerdings hat er eine Klausel reingebracht in den Vertrag mit den Korbachern, dass wenn das Geld also nicht binnen einer bestimmten Zeit angelegt würde, in das Kloster Flechtdorf wandern sollte. Also da gibt es also Verbindungen. Offensichtlich die Familie Ring hatte also hier nach zum Kloster Flechtdorf besondere Verbindungen.
Hat er diese Kölner Bibel in Auftrag gegeben, drucken lassen oder wie muss man sich das vorstellen?
Es galt also als besonders gute Tat, wenn man die Klöster oder Kirchen mit Bibeln beschenkte. Vor der Lutherbibel 1522, dem lutherischen Neuen Testament, gab es 18 deutsche Bibeln, wovon 14 oberdeutsch sind und 4 niederdeutsche. Und eine der sehr niederdeutschen Bibeln ist die ist diese Kölner Bibel 1479, 1480 gedruckt. Es gab also schon 10 Jahre nach der Gutenberg-Bibel, noch die lateinisch war, gab es die erste deutsche Bibel von Mentelin. Das war allerdings eine Bibel, die hat versucht, die Vulgata, also die lateinische Bibel, wörtlich zu übertragen. Und das war ein Kauderwelsch. Das konnte man also nicht verstehen. Also angepasst so an die Volkssprache kann man eigentlich erst 10 Jahre später erst damit rechnen, der sogenannten Zeiner Bibel. Und das Besondere der Kölner Bibel ist, dass sie reich illustriert ist. Das ist also das Besondere der Kölner Bibel, dass die Illustrationen sind also bedeutend geworden und sind auch später noch in lutherischen Bibeln auch verwendet worden.
Karl Baus, da kann man mal sehen, Bilder sprachen die Leute damals wie heute an, und ein Buch ohne Bilder, das geht ja für mich schon mal gar nicht. Über die Bilder sprechen wir gleich ein wenig genauer mit Karl-Heinz Behle vom Plattdeutschen Arbeitskreis Diemelsee.
Hochsauerlandwelle.
Diegemann unterwegs.
Karl-Heinz Behle, ein Buch ohne Bilder, habe ich als Kind früher nie gemocht. Bilder, die sprachen mich irgendwie an. Bei der Kölner Bibel ist das so. Was können wir zur Kölner Bibel sagen?
Ja, generell mit den Bildern ist es ja so, das sieht man auch in Kirchen, weil die Menschen früher nicht lesen konnten, musste zu ihnen quasi durch Bilder dann auch gepredigt werden. Also die Funktion jetzt einer Bilderbibel, wenn man es so nennen will, in einem Kloster, könnte man nochmal hinterfragen. Also für die Gemeinde insgesamt wäre es sicher interessant, da die Bilder vor allen Dingen zu sehen. Da werden ja vor allen Dingen diese Geschichten auch dann dargestellt, und das spricht dann Menschen an, anders als das Wort.
Nur anders als das Wort lässt sich das Bild im Radio schwer ausdrücken. Karl Baus, wir sollten für unsere Hörer vielleicht mal die Bilder der Kölner Bibel beschreiben. Was ist dargestellt? Was sieht man?
Ja, also wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man natürlich, dass es eigentlich zeitgenössische Bilder sind. Das heißt, die Figuren, die dort dargestellt werden, die sind gekleidet wie die Kaufleute oder die Handwerker zu dieser Zeit. Das war also durchaus eine moderne Bibel, wenn man so will. Was hat also eine solche Bibel im Kloster zu suchen? Wir haben hier in Flechtdorf ja die besondere Situation, dass die Klosterkirche ja auch gleichzeitig Pfarrkirche war, was man eigentlich selten hat. Und der Abt des Klosters war auch der Pfarrer. Der hielt auch am Sonntag die Kerkspielmesse. Und bei der Kerkspielmesse war es wie in jeder anderen Messe auch, dass natürlich gepredigt wurde. In welcher Sprache wurde wohl gepredigt? Das ist ganz selbstverständlich das, was die Leute verstanden, nämlich Blattdeutsch natürlich. Ne?
Nicht Latein?
Nein, nicht Latein. Wurde nie Latein gepredigt. In Latein wurde zunächst einmal das Evangelium und die Lesung vorgetragen. Bei der Predigt, dann hat der Versuchte, in dem Fall der Abt, welcher Pfarrer war, versuchte nochmal zu paraphrasieren, sozusagen, das Ganze in der Muttersprache. Aber jetzt hatte er, und das kann man sich so vorstellen, dass das der gute Sinn der Bibel im Kloster war, jetzt hatte er eine Bibel, wo er den Menschen so Wort unmittelbar vorlesen konnte auch. Ne?
Wir befinden uns ja im Jahr 1478, erst am Vorabend der Reformation. Die hat da ja noch gar nicht stattgefunden.
Richtig. Ja, es hat sie noch nicht stattgefunden, aber es hat trotzdem, die Versuche gegeben, im Oberdeutschen, also mehr als im Niederdeutschen. Und das Besondere ist dabei, besonders volksnah, will ich mal sagen, zu sein, haben die Kölner die Bibel in zwei Regionalsprachen gebracht, nämlich einmal in der westfälischen Form und einmal in der niedersächsischen Form. Also es gab also die beiden Ausgaben, und man hat also sozusagen an dem kleinen Wörtchen und, also an der Konjunktion, kann man Unde lesen und kann Ende lesen. Da kann man also feststellen, je nachdem, wo man sich befindet man sich in Westfalen oder befindet man sich im niedersächsischen Bereich. Also das ist also ein Kriterium beispielsweise, wenn man also unterscheiden will, welche der Kölner Bibeln habe ich jetzt eigentlich vor mir.
Welche Version hatten wir hier wohl im Kloster Flechtdorf? Die westfälische Version oder die niedersächsische Version? Wir fragen gleich einen, der sich damit auskennt, nämlich Dr. Werner Beckmann vom Mundartarchiv Sauerland.
Hochsauerlandwelle.
Namika und Lieblingsmensch und Werner Beckmann ist jetzt bei uns, der Sprachpapst des Sauerlandes. Wir sprechen ja über das Inventar hier im Kloster Flechtdorf. Dazu gehörte die Kölner Bibel und wir haben aus dieser Kölner Bibel hier überall im Kloster Auszüge hängen. Ja, haben wir jetzt die westfälische Version oder die niedersachsene Version, Werner Beckmann?
Ich sehe ja da hinten schon einen Ausschnitt der Bibel, da steht UN mit Nasalstrich, also Unde. Das ist dann also die niederdeutsche Fassung, die niederdeutsche Westfälische, wie mein Vorredner schon gesagt hat. Ende, das wäre dann also die Niederrheinische. Das geht Niederrheinisch-Kölnisch runter. Und das ist dann die Holländer sagen ja, die Niederländer sagen ja heute auch noch Ende oder N. Ne? Ich, N, jay. Ne? Und ich und du. Und diese Version, die wir hier haben, also die Unde-Version, also die nach Westfalen hinreicht. Einmal noch zum Fachausdruck Niederdeutsch-Plattdeutsch. Unser Plattdeutsch hier, auch in Waldeckschen, ist ja Niederdeutsch. Das Kölner Platt nicht, das ist ein hochdeutscher Dialekt. Und dieses Niederdeutsch, was in der Bibel geschrieben ist, in dieser Version, das wird noch als Mittelniederdeutsch angesprochen. Das ist also die Sprache, die zum Ausgang des Mittelalters noch gesprochen wurde, ist sozusagen eine Vorläufersprache der heutigen niederdeutschen Dialekte.
Können wir die, wenn wir sie lesen, denn verstehen oder ist sie vollkommen unverständlich?
Wir können es ja mal versuchen, dass wir da hingehen. Ich lese mir etwas daraus vor. Hier beginnt Genesis, das erste Buch, der fief Bökere, Moses. Das erste Kapitel ist von der Geschippnis der Welt und der aller Kreaturen und der Werke der sechs Tage. An dem Anbeginne schob Gott Himmel und Erde, mehr der Erde was ledig, und die Düsternisse wären ob dem Antlate des Abgrundes. Und dass dieses Meer weist schon darauf hin, dass das Meer westlich gelegen ist. Heute heißt es im Niederländischen heute noch, Mar, das habe ich jedoch gesagt. Aber, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich übersetze jetzt mal das Ganze, wie es hier steht. Hier beginnt die Genesis, das erste Buch, Bog, der fünf Bücher, also die fünf Bücher Moses. Ja. Fief, niederländisch Feif und auch hier noch im Westfälischen Feif oder Fief. Das erste Kapitel ist von der Schöpfung, von der Erschaffung. Hier steht Geschiebenis der Welt und aller Kreaturen und den Werken der sechs Tage. Hier sieht man auch sechs, das ist richtig Niederdeutsch. Hochdeutsch müsste man sechs sagen. Ne? Sechs Tage an dem Anbeginne oder in dem Anbeginne, also zu Beginn, schob, ja, das E ist ein Dehnungs-E, wie es heute noch in Soest oder in Klaas, der Name Klaas, mitten niederländisch, schuf Gott Himmel und Erde. Da ist dieses Meer, aber die Erde war ledig, heißt eigentlich leer, ledig. Und die Düsternis, man hat keinen Umlaut bezeichnet. U und Ö konnte man nicht so schreiben, aber man muss hier nicht Düsternisse lesen, wie es hier scheinbar steht, sondern es wird vorausgesetzt, dass der Leser sein muttersprachliches Ü einsetzte. Und die Düsternisse wären, das ist also Plural, und die Dunkelheiten waren auf dem, das wörtlich übersetzt, Antlitz des Abgrundes. Der Abgrund war ja eine Fläche, auf die man blicken konnte.
Ne? Mal, das habe ich gut verstanden. Also das habe ich ganz gut verstanden.
Ja, das Mittelniederdeutsche ist ganz gut zu verstehen. Und wer Niederländisch kann oder auch einen neuen niederdeutschen Dialekt, hat überhaupt keine Last damit. Das Altniederdeutsche, das zur Zeit Karls des Großen gesprochen wurde, ist wie das Althochdeutsche für uns heute eine Fremdsprache.
Genauso wie das Niederländische für uns heute eine Fremdsprache ist. Aber jetzt wissen Sie, warum Werner Beckmann der Sprachpapst des Sauerlandes ist. Niederländisch ist ja die Hochsprache des Plattdeutschen, wenn man so will. Und Sie können jetzt den Hörtest machen. Wie viel Niederländisch verstehen Sie im folgenden Lied mit Marco Borsato? Rot.
Hochsauerlandwelle.
Bei dem Lied kriege ich immer eine Gänsehaut. Vielleicht haben Sie ja einiges verstanden. Also zu Beginn stellt Marco Borsato erst einmal den Fernseher aus und legt die Zeitung weg. Er kann die Bilder von Krieg und Blut nicht mehr sehen. Aber es ist auch ein Liebeslied und er beschreibt, wie die rote Abendsonne auf ihr Gesicht fällt, wie er ein wenig verloren schaut, sie aber seine Finger nimmt und küsst. Und dann ist für ihn klar, heute sieht er rot.
Biegemann unterwegs.
Und wie am vergangenen Sonntag ist auch heute das Kloster Flechtdorf noch einmal mein Thema. Man kann tatsächlich rot sehen, wenn es um die Kölner Bibel hier im Kloster Flechtdorf geht. Hildegard Becker vom Förderverein Kloster Flechtdorf, denn die Kölner Bibel, die gibt's hier nicht mehr.
Leider. Und Karl Baus hat herausgefunden, dass eine solche aber in dem Kulturgut Haus Nottbeck liegt, ausgestellt ist. Diese Bibel war für uns so interessant, dass vor einigen Jahren die beiden Ehepaare Baus und Becker nach Nottbeck gefahren waren. Karl Baus hatte Vorarbeit geleistet und als wir dort ankamen, wurde diese Bibel aus der Vitrine rausgeholt und uns für ein paar Stunden zur Verfügung gestellt. Wir durften vorsichtig fotografieren. Die Bibel musste im Raum bleiben. Im Lauf der Zeit merkte derjenige, der uns, ich sag mal, bewachen sollte, mit welcher Ehrfurcht mit der Bibel umgegangen wurde, so dass er dann auch den Raum verließ und uns mit diesem kostbaren Stück alleine ließ. Ja, leider keine in Flechtdorf anwesend, aber ein solches Exemplar wurde uns zum Fotografieren und damit auch zum Reproduzieren der Bilder zur Verfügung gestellt, dankenswerterweise.
Was müsste man denn heute dafür ausgeben für so eine Bibel?
Ich habe noch mal nachgeschaut. Also es gibt in diesem Museum für westfälische Literatur dieses Exemplar, was ersteigert wurde. Es ist eine große Seltenheit, dass eine solche Bibel versteigert wird, also auf dem Markt erscheint. Und diese Bibel hat vor einer Reihe von Jahren 62.000 Euro gekostet.
Ja, da kann man sich schon einen schönen Mittelklassewagen für kaufen. Karl Baus, haben wir denn in Nottbeck auch die Kölner Bibel?
Ja, in Nottbeck haben wir die Kölner Bibel.
Aber es ist mit Sicherheit nicht die Bibel, die hier mal im Kloster Flechtdorf war. Oder vielleicht doch?
Das können wir nicht sagen. Also es gibt nirgendwo eigentlich einen Hinweis darauf, dass sie zwischenzeitlich in Holland aufbewahrt wurde. Das ist wohl sicher. Also es gibt also da einen Stempel, der verweist auf eine Bibliothek, wenn ich das richtig erinnere, in Enschede, ne?
Also bei der Kölner Bibel im Haus Nottbeck haben wir das. Ja, war das denn nicht so üblich, dass zum Beispiel dann der Stifter dieser Bibel, der Herr Rink, der hätte sich doch da irgendwie auch reinschreiben können, gestiftet vom Herrn Rink?
Nein, das war völlig unüblich, genauso wenig wie es also erst im späten Mittelalter oder in der frühen Neuzeit man erst Bilder signierte, genauso wenig hat man also diese Dinge also sozusagen auf seine Seite geschrieben.
Wir schreiben nach den Nachrichten das zweite Kapitel dieser Sendung und dann geht unser Klosterkrimi um die Bibel weiter. Wir gehen der Frage nach, wie sie denn jetzt eigentlich hier weggekommen ist und warum durften Frauen diese Bibel eigentlich nicht lesen? Was war da so gefährlich an den Bildern? Wir werden also noch einiges zutage fördern hier aus dem Kloster Flechtdorf der Gemeinde Diemelsee zwischen Marsberg und Korbach. Markus Hiegemann und der Förderverein Kloster Flechtdorf. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss, bis gleich.
Hochsauerlandwelle.
Hiegemann, Hiegemann, Hiegemann unterwegs.
Unser Klosterkrimi geht jetzt weiter und die Kölner Bibel ist irgendwie aus dem Kloster Flechtdorf verschwunden. Aber wann war das und weiß man vielleicht, wohin sie gekommen ist? Und dann gehen wir der Frage nach, warum man es damals nicht so gerne sah, dass Frauen in der Bibel blätterten. Hiegemann unterwegs, weiterhin aus dem Kloster Flechtdorf.
Hochsauerlandwelle.
Im Kloster Flechtdorf gab es zwei besondere Bücher im ausgehenden Mittelalter, einmal die Schädelsche Weltchronik und dann die Kölner Bibel aus dem Jahr 1478. Karl Baus, die Bibel ist ja hier nun aus dem Kloster Flechtdorf verschwunden, aber der Förderverein hat ein gleichwertiges Exemplar im Haus Nottbeck im Museum für Westfälische Literatur aufgestöbert. Und Sie sind ja, wie uns Hildegard Becker in der ersten Stunde erzählt hat, da ja hingefahren, haben Fotos gemacht, haben voll Ehrfurcht sich diese Bibel angeschaut und Bilder und Fotos aus dieser Bibel schmücken heute hier das Kloster in Flechtdorf. Karl Baus, weiß man denn, was hier so während der Reformation alles verschwunden ist aus dem Kloster?
Der Landdrost von Arnsberg ist hier erschienen, hat das Kloster also restlos ausgeplündert, auf Gebot natürlich seines Herrn in Brühl, Köln. Die Waldecker haben im Gegenzug dann sämtliches Vieh weggetrieben, was also hier die Lebensgrundlage des Klosters dann also erheblich beeinträchtigte und so weiter. Ich könnte das fortsetzen, all die Scharmützel, die hier stattgefunden haben, aber auch ganz wichtig, was die westfälische Seite jetzt angeht, Brilon spielt eine große Rolle. Nach Brilon wurden immer wieder die Kleinodien, wie es hieß, also das heißt also Kelche, Monstranzen, Kostbarkeiten, die im Kloster waren, wurden hingebracht, Bücher, Akten, Urkunden und wieder zurückgebracht nach Brilon. Das Briloner Pfarrhaus war sozusagen ein Umschlagplatz für das Ganze.
Dann könnte man doch sogar noch einige wertvolle Bücher aus dem Kloster Flechtdorf in Brilon aufstöbern, Karl Baus.
Ich habe es versucht, ich habe bisher nichts aufspüren können. Es ist also überliefert, dass also die Bücher tatsächlich zum großen Teil nach Köln gekommen sind. Aber meine Nachforschungen im Diözesanarchiv in Köln haben zu nichts geführt. Die haben buchstäblich nichts. Es gab im 12. Jahrhundert, gab es in diesem Kloster eine Brachthandschrift von Bibel, eine Brachthandschrift, die dann also auch im Laufe der Reformationszeit auseinandergenommen wurde. Und es wurden die wertvollen Seiten aus Pergament, wurden als Einbindematerial benutzt, beispielsweise in Mengeringhausen. Die gesamten Ratsprotokolle sind also eingebunden in Pergament von dieser Prachtbibel aus dem 12. Jahrhundert. Schriften, die da im Gebrauch waren zum täglichen Gottesdienst der Mönche, da ist einiges übrig geblieben, aber das sind eben immer nur Reste.
Trotzdem gibt es Hinweise, dass die beiden berühmtesten Bücher im Kloster Flechtdorf, die Schädelsche Weltchronik und die Kölner Bibel, noch bis zum 19. Jahrhundert im Kloster gewesen sind. Diesen Hinweisen gehen wir gleich nach.
Hochsauerlandwelle.
Isabel Varell, wirf ein Puzzle in den Himmel und unser Bibelpuzzle geht jetzt weiter. Karl Baus, Sie haben nach der Kölner Bibel und nach der Schädelschen Weltchronik in Münster, in Marburg, in Köln, in Brilon, überall herumgeforscht. Es gibt Hinweise, dass die Bibel noch bis ins 19. Jahrhundert im Kloster Flechtdorf war.
Es ist also vermutlich so, dass also die Bibel vermutlich nach Aarholzen gegangen ist und dort also möglicherweise Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwohin verkauft wurde.
Dann ist es doch naheliegend, dass Sie auch mal beim Grafen in Bad Aarholzen ins Archiv geschaut haben. Wissen Sie da was? Haben die Vorfahren Bücher aus dem Kloster Flechtdorf erworben?
Der letzte Abt Hachmeister hat sehr vieles an den Grafen in Aarholzen verschenkt, um sich ihn gewogen zu halten. Der war also dabei, eine große Bibliothek aufzubauen, und er hat einiges natürlich von hier dann also bekommen. Wir wissen leider nicht, was es alles war. Wir wissen nur, dass also Anfang des 19. Jahrhunderts riesige Versteigerungsaktionen stattgefunden haben in Aarholzen, wo vor allen Dingen aus den Waldecker Klöstern, vor allen Dingen auch aus Flechtdorf, verkauft und versteigert wurde. Das ist alles verschwunden in großen Bibliotheken, beispielsweise in Wolfenbüttel oder in der Universitätsbibliothek in Göttingen oder in Marburg. Sehr vieles liegt im Staatsarchiv in Münster, liegt im Staatsarchiv in Marburg natürlich. Aber die Highlights, die sind also wie vom Boden verschluckt.
Tja, also die Schädelsche Weltchronik, futsch, die Kölner Bibel, futsch. Und es kommt auch eben nicht so häufig vor, dass Kölner Bibeln von 1478 auf dem Markt erscheinen. Und wenn sie dann erscheinen, dann kosten sie halt ein bisschen Geld, nämlich wie im Fall vom Haus Nottbeck 62.000 Euro.
Hochsauerlandwelle.
Das war Tose Proeski mit Life is a Book. Das Leben ist ein Buch. Und sein Buch ist leider auch schon zugeschlagen, denn der Star aus Mazedonien kam 2007 bei einem Autounfall ums Leben. Karl Baus, jetzt stellen wir uns mal vor, die Flechtdorfer Bibel wäre in Flechtdorfer Platt geschrieben worden. Dann hätte man sie ja ganz leicht auffinden, aufspüren können.
Ja, also über die Übersetzer aus der Vulgata weiß man nichts. Man weiß nur, dass die Bibel von einem Konsortium von Buchdruckern hergestellt worden ist in Köln. Über denjenigen, der die Illustrationen, die übrigens in Farbe sind, hergestellt hat, von dem weiß man eigentlich auch nichts. Es gibt nur in der Forschung inzwischen die Meinung, dass er die Kunst des Holzschnittherstellens im französischen Bereich kennengelernt hat und dann also in Köln angewandt hat. Übrigens wurde die Bibel zunächst ohne Bilder gedruckt, aber die Plätze wurden freigehalten und dann wurden die mit einem besonderen Druckstock wurden die dann eingefügt und dann doch mal koloriert.
Wir haben ja überall hier im Kloster Flechtdorf Reproduktionen der Kölner Bibel aus dem Haus Nottbeck bei Gütersloh. Und da fällt mir auf, Hildegard Becker, dass die Farben unwahrscheinlich kräftig sind. Die sind nicht nachbearbeitet.
Da möchte ich gerne was zu sagen. Einmal die Farben als solche, die sind jetzt 500 Jahre alt, drüber. Und haben eine Frische, genauso wie wir das hier sehen. Die Bilder sind nicht mit Photoshop oder so etwas nachgearbeitet und verstärkt. Also diese Leuchtkraft haben die Farben. Und wenn wir hier rüber schauen, da sehen wir diese große Initiale in Blattgold gemalt. Die glänzt ja wie vor ein paar Jahren frisch hergestellt. Ich denke, das sind Mineralfarben, die ihre Leuchtkraft behalten. Und interessant fand ich's, wenn man Bilder von anderen Bibeldrucken sieht, die sind dann anders koloriert. Da sind dann andere Farben benutzt worden. Es sind die gleichen Druckstöcke, aber sie wurden von anderen Kolorateuren ausgemalt. Ja, und die Bibeln waren deshalb auch so wahnsinnig teuer, weil jedes Bild einzeln ausgemalt wurde. Wenn man den gleichen Druckstock nebeneinander legt, unterschiedlich koloriert, dann sieht man auch mal, wurde hier ein bisschen über die Linie gemalt, mal ein bisschen da. Aber insgesamt sind das ja sehr exakte Arbeiten.
500 Jahre alte Farben, die leuchten wie am ersten Tag. Hildegard Becker erzählte uns über die kolorierten Holzstiche in der Kölner Bibel. Aber diese Bibel war nur den Herren der Schöpfung vorbehalten. Warum Frauen die nicht lesen sollten, das erfahren Sie gleich.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Das war Musik von Falk. We shall overcome. Karl Baus vom Klosterverein Flechtdorf. Wir sprechen über die Kölner Bibel, die es hier im Kloster Flechtdorf einmal gab. Diese Kölner Bibeln wurden gedruckt und mit zeitgenössischen Holzstichen versehen, die dann von Hand koloriert wurden.
Trotzdem waren die Bibeln relativ teuer. Es war wohl eine Bibel, die für alle Menschen gedacht war, für Laien und für Geistliche. Nur die kirchliche Obrigkeit hat also mit einiger Vorsicht reagiert, um nicht zu sagen, also etwas merkwürdig sich verhalten. Vor allen Dingen hatte man Bedenken, dass die Frauen diese Bibel lesen würden. Und die Frauen, die hätten ja ohnehin so ein loses Mundwerk und die würden das dann also entsprechend falsch rüberbringen. Und die Dominikaner an der Universität in Köln waren ausdrücklich vom Papst beauftragt, jede dieser deutschen Bibeln gegenzulesen, dass ja kein Fehler drin ist. Ne?
Vielleicht noch dazu, in welchem Verhältnis steht jetzt der Wortlaut dieser Bibel zu der gesprochenen Mundart? Also es hat eine niederdeutsche Schriftsprache gegeben, die wohl mehr oder weniger allgemein anerkannt war. es geht auch eigentlich aus dem Sinn dieses Bibeldrucks hervor, dass das für einen größeren Bereich ist und also jetzt keine Bibel, die speziell für Flechtdorf in Flechtdorf am Unterartkar dann angefertigt worden wäre. Von daher kann man also eigentlich leider, muss ich sagen, auf die damals gesprochene Mundart nicht zurückschließen. Umgekehrt kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt der Pfarrer damals hier aus der Bibel dann vorgelesen hat, dann konnten die Menschen das durchaus verstehen.
Zu dem Anfassen ganz kurz. Ich merke also bei unseren plattdeutschen Arbeitskreisen zum Beispiel, die Sendung Du bist du platt ja mitgestalten, dann haben die Briloner zum Beispiel einen Text in Esloher Platt oder in Arnsberger Platt und dann lesen die das aber in Briloner Platt vor, die dolmetschen sozusagen simultan und genau das meinen sie eben damit, dass dann das zwar aus der Bibel vorgelesen wurde, aber gleichzeitig in die richtige Mundart verpackt wurde.
Und von daher kann man wohl davon ausgehen, dass das sozusagen Originalwort Gottes ist, was dann der Pfarrer durch die Benutzung dieser Bibel, durch das Vorlesen daraus vermitteln konnte.
Karl-Heinz Behle vom Plattdeutschen Arbeitskreis Diemelsee erzählte uns, wie man die Kölner Bibel hier im Kloster Flechtdorf gelesen und eingesetzt hat. Jetzt haben wir nur über die Bücher gesprochen, da gab es ja auch Kelche und vieles andere mehr und die Sachen sind hin und her und her und hin gegangen und nach der nächsten Musik erfahren wir mehr von Karl Baus, was damit passiert ist.
Hochsauerlandwelle.
Auf die Musik von Johann Sebastian Bachs Air sang Bruce Lowe sein Kartenspiel.
Biegemann unterwegs.
So einiges aus dem Kloster Flechtdorf ist verschwunden. Es gab ein ziemlich blühendes Klosterleben, bevor die Reformation ausbrach. Da gab es Bücher, aber nicht im Sinne einer Bibliothek. Es gab natürlich auch anderes Inventar wie Kelche. Karl Baus, wie sind die denn weggekommen oder wo sind die gelandet?
Ja, die werden wohl vermutlich eingeschmolzen worden sein, denn im Dreißigjährigen Krieg war es also Mode, dass man sowas einschmolz, was man aus den Klöstern holte. Einen großen Raubzug hat es übrigens in den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts angeführt von einem Pfarrer in Brilo noch gegeben. Er hat nämlich die Gebeine des heiligen Landelin von hier weggebracht und hat sie den Nonnen in Hirschberg geschenkt. Bei der Gelegenheit ist vermutlich auch das wundertätige Marienbild, welches hier in Flechtdorf verehrt wurde, auch mitgenommen worden und ist irgendwo in Westfalen verschwunden. Also wir haben bestimmte Verdachte, die wir aber hier nicht öffentlich äußern wollen. Uns kommt einiges bekannt vor.
Aber mit dem Marienbild und mit den Gebeinen war dann auch die Wallfahrt zu Ende, als das weg war.
Ja, genau. Das ist also das große Problem. Das können wir in der Klosterchronik können wir das nachlesen. Da steht also wörtlich ungefähr drin, dass also mit dem Aufkommen der lutherischen Pest, dass also da also das Wallfahrtswesen, der Ablassgewinn etc., die Ablasstage aufhörten. Und dass das doch als ein Niedergang empfunden wurde für das Kloster, ist ja eigentlich auch selbstverständlich.
Dafür hat heute eine ganz andere Wallfahrt ins Kloster eingesetzt, nämlich die, wenn zwei sich trauen und sich trauen, hier in der Abtsstube des Klosters Flechtdorf. Dazu mehr nach Pentatonics und dem Leonard Cohen-Hit Halleluja.
Hochsauerlandwelle.
Heute am Karfreitag beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Kloster Flechtdorf. Es ist einiges an Inventar verloren gegangen, aber dann gibt es ja hier auch noch die alten Mauern und die können Sie auf einer Klosterführung natürlich besichtigen. Weitere Informationen unter kloster-flechtdorf.de, kloster-flechtdorf.de. Und da gibt es die Abtsstube, die ich am vergangenen Sonntag fälschlicherweise auch als Äbtissinnenzimmer bezeichnet habe, aber Nonnen gab es ja hier im Kloster Flechtdorf gar nicht. Volker Becker, Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee, hier in der Abtsstube kann man auch heiraten.
Das Trauzimmer ist auch jetzt hier mit im Kloster integriert. Man kann sich also hier in der Großgemeinde Diemelsee trauen lassen. Einmal in der Verwaltung selber, dort ist ein Trauzimmer. oder auf der MS Muffat, sprich auf dem Diemelsee, hat man auch die Möglichkeit. Und die dritte Chance hat man hier im Kloster und das wird inzwischen sehr, sehr gut angenommen. Die Familie Walter kümmert sich sehr, sehr rührend und sehr familiär darum, wenn hier sich ein Ehepaar trauen möchte. Die Gemeinde bietet das an. Wir haben im vergangenen Jahr 11 Trauungen hier im Trauzimmer gehabt und viele machen natürlich von der Möglichkeit Gebrauch, auch gleichzeitig hier in den historischen Räumen und in den Gemäuer hier zu feiern.
Ja, in alten Mauern, wenn das nicht mal ein gutes Omen ist.
Ja, sicher, eine Scheidung kann man bis jetzt noch nicht erfahren. Also bis jetzt ist scheinbar alles gut gelaufen hier. Das Ja-Sagen war richtig.
Helmut Walter, der erste Vorsitzende des Klostervereins. Das Ja zum Kloster war ja auch richtig. Sie haben hier in der Abtsstube Bilder aus der Kölner Bibel, aus dem Haus Notbeck ausgestellt. Die hängen hier, Reproduktionen.
Ja, interessanterweise haben sich ja am Anfang die Standesbeamtinnen etwas hier über diese Fotos hier mokiert, was das denn wäre hier. Das passte doch nicht so richtig zum Trauzimmer, bis wir dann mal mitteilen konnten, dass hier das Hohelied der Liebe auf einem Foto dargestellt wird. Dann war das dann auch gut. Viele versuchen natürlich auch, das dann zu entziffern, wenn man sagt, ja, das ist so ein plattdeutscher Dialekt. Und viele können ja noch Plattdeutsch von unseren Besuchern, die herkommen, die dann eben auch vieles lesen können. Und interessanterweise hier gerade bei dem Hohen Lied der Liebe, da wechselt es zwischendrin dann wieder in Lateinisch. Das ist also ein bisschen seltsam.
Das sind die unanständigen Stellen, die sind dann in Latein geschrieben.
Ich vermute mal, dass das der Grund war.
Ja, ja, also das Hohe Lied der Liebe wurde nicht ins Niederdeutsche übernommen, sondern blieb weiterhin Latein. Und das wird auch kommentiert. Es wird gesagt, es hat einen derart hohen Sinn, dass die normalen Menschen das nicht verstehen werden, was da gemeint ist. Es war in Wirklichkeit, war es tatsächlich das, was Sie vermuten. Dass ja eine hocherotische Szenerie da ist, die man also so nicht zumuten wollte. Aber auf der anderen Seite muss man bei den Bildern auch wiederum sehen, ist ja auf diesem Bild, was als Deckbild da ist, wird ja Gottvater dargestellt. Gottvater wurde eigentlich ursprünglich nie dargestellt. So wie er hier dargestellt wird, hat er sich in den kommenden Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag eigentlich gehalten, nämlich der alte Mann mit dem Bart. Und dann meistens auch nur so als Brustbild, wie er hier also dargestellt wird, wie er durch das Wort die Welt erschafft.
Spricht ja eigentlich gegen das Gebot, du sollst ja kein Bildnis machen, kommt aber aus dem Judentum halt.
Das ist in der Tat so gewesen, aber auf der anderen Seite, seit Gregor dem Großen, seit dem Jahr 600, der hat ja ein Machtwort gesprochen und sehr deutlich gesagt, also die vielen, die nicht lesen können, die sollen wenigstens erkennen auf den Bildern.
Herr Baus sagt ja gerade was von den Leuten, die nicht lesen können, die betrachteten die Bilder. Dafür gab es auch ein spezielles Wort, man nennt das bis heute noch die Armenbibel. Die Bibel für die Armen war eben die sogenannte Bilderbibel. Auch die Kirchenfenster, die dann mit Motiven aus der Bibel ausgeschmückt wurden, gehörten dann mit zur Armenbibel. Leute, die lesen konnten, das waren nur die Mönche und diejenigen, die zur Lateinschule gingen. Und das waren in der Regel nur Männer. Es gab auch Frauen, die lesen konnten. Hildegard von Bingen war eine von denen. Ne? Wahrscheinlich auch Nonnen, die lesen konnten. Aber sonst, ich sag mir jetzt so, die breite Bevölkerung konnte weder lesen noch schreiben.
Aber die wusste trotzdem, wer als Heiliger dargestellt war, weil jeder Heilige hat so sein spezielles Zeichen.
Es wurde auch oft im Heiligenschein dann geschrieben, wer es ist. Das war dann wieder für diejenigen, die lesen konnten. Die wussten, und den anderen wurde das aber dann auch gesagt. Dann wurden auch spezielle Merkmale, die für den Heiligen üblich waren, mit dargestellt. Und so war die Armenbibel dann auch wieder funktionsfähig.
Ja, wir kennen das beste Beispiel Petrus mit dem Schlüssel. Dann haben wir Christophorus mit dem Jesuskind.
Und Paulus mit dem Schwert, weil er ja enthauptet wurde. Oder Andreas mit dem Kreuz, das als X dargestellt ist, weil er an einem sogenannten Andreaskreuz gemartert worden sein
soll. Und der heilige Laurentius. Zum Beispiel mit dem Rost.
Ja, der Heilige Laurentius, der mochte auf dem Rost liehen.
Ja, das spricht jetzt für die Grillsaison.
Hochsauerlandwelle.
Oh, Ich sitze in der Ecke und betrachte die Bilder, das sagte Mr. Bean in seinem ultimativen Katastrophenfilm, aus dem wir gerade die Musik gehört haben, Boyzone mit Picture of You. Ja, Hildegard Becker, ich sitze mit Ihnen hier in der Abtsstube des Klosters Flechtdorf und betrachte mir jetzt auch nochmal die Bilder, die wunderschönen Reproduktionen aus der Kölner Bibel aus dem Haus Notbeck. Gut, dass die da sind.
Ich finde es sehr schön, wo hier so vieles aus der Klosterzeit nicht mehr da ist, dass wir wenigstens zeigen können, was hier einmal war.
Und das, was hier einmal war, das können Sie sich auch anschauen, getreu dem Motto Neuer Geist in alten Mauern. Da gibt es hier nämlich ein Klostercafé. Wann hat es geöffnet?
Immer am 2. und 4. Sonntag in den Sommermonaten, ab April bis je nach Wetter in den Oktober hinein.
Ab wie viel Uhr?
Ab 14 Uhr und die Führungen sind jeweils um 14.30 Uhr. Und die Kombination ist einfach prima. Die Leute lassen sich gerne führen und essen gerne Kuchen und trinken gerne Kaffee. Und insgesamt ist das ein echter Synergieeffekt geworden.
Helmut Walter, wenn wir noch einen kleinen Ausblick wagen, was das Kloster anbelangt. Also die Bibel für 60.000, 70.000 Euro, so eine, wenn man sie denn finden würde, zurückzukaufen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt als Utopie. Sie brauchen das Geld auch dringender für andere Dinge. Aber Zukunft Kloster, könnte man da vielleicht auch mal übernachten in Zukunft?
Ja, wir denken daran, kleine Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Es gibt auch ein konkretes Projekt, das zu realisieren. Es ist im Augenblick die Frage, wie wir das finanziert kriegen. Ursprünglich hatten wir ein etwas größeres Konzept entwickelt, dass wir also hier Übernachtungs mit 30, 40 Betten schaffen wollten. Aber das ist wahrscheinlich etwas Zukunftsmusik, aber in der nahen Zukunft werden wir sicherlich 4 Übernachtungsmöglichkeiten, 4 Zimmer fertig bekommen, dass wir erstmal für kleine Gruppen, für Wanderer und so weiter auch die Möglichkeiten schaffen, hier zu übernachten, und wir arbeiten daran.
Seminare sind aber heute schon möglich.
Ja, sicher machen wir schon Seminare, natürlich ohne die Übernachtung, und das sind halt Tagesveranstaltungen, haben wir auch schon ganz verschiedene Sachen gemacht, und da suchen wir Leute, die kreativ mitarbeiten, die Ideen haben und die hier einbringen. Wir sind also für vieles offen und können hier vieles machen. Die Vielfalt, die wir hier haben, das ist eben auch der Reiz, den wir haben und bewahren wollen.
Helmut Walter über den neuen Geist in alten Mauern, aber der Förderverein Kloster Flechtdorf verliert dabei den eigentlichen Sinn des Klosters nie aus dem Blick.
Der Geist, der aus der Klosterzeit kommt, der ist auch hier noch ein bisschen spürbar, und es ist nicht so, dass wir lustig hier drauf loswirtschaften und fröhliche Feste feiern hier in unseren Objekten. Also wir bedenken schon so ein bisschen, wo wir hier sind und dass das eben auch prägt.
Das war Hiegemann unterwegs. Ich habe heute am Karfreitag und am vergangenen Sonntag aus dem Kloster Flechtdorf berichtet. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie unter facebook.com/hochsauerlandwelle, facebook.com/hochsauerlandwelle. Am Ostersonntag gibt es ab 19 Uhr das Hochschulradio Meschede. Wir hören uns sehr gerne wieder am Ostermontag zu Du bist platt. Markus Hiegemann wünscht Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend, eine geruhsame Nacht und schöne Osterfeiertage.
Hochsauerlandwelle.
Du bist platt.
Platt ist es am Montagabend.
Er wünscht gute Unterhaltung und Spaß.
Markus Hiegemann wünscht joch Frau Austern. Und hätt jä alle Äger erfungen. Jo sicher hab ich den Abend auch Überraschungsäger mir gebracht. In Eu mit Bad Famme Klauster in Flechtdorp. Dat hat tau Diemelsee Ordrup. Dann hab ich in Eu mit Bad Famme Eisenheimatdach in Papperich binnen. Düse wur Sundach für einer Wirke erwirst. Papperich hört dündach tauscht der Birge. Aber freuer wur dat Dorp auch ne Stadt. Dann mott ich auch näon wenig hurken. Use Austeräger sind jo frisk. Van Hirten willkommen.
Hochsauerlandwelle.
Hier ist Du bist platt, Ihre plattdeutsche Sendung des Sauerlandes. Am Palmsonntag und am Karfreitag habe ich aus dem Kloster Flechtdorf der Gemeinde Diemelsee berichtet. Und da gab es eine Gründungslegende. Die hören wir jetzt noch einmal von Hildegard Becker, aber auf platt.
Wie Gott in Gedanken über nicht in 100 Jahre zurück. Und sind dann in der Tät immer 1100. Ob dem Bierje be Paberich, Pattberg, lebten damals de Erponen, de waren Grafen, und sie hatten der urbene Truppe ihre Burg. Heutigen Dares ist bei Paberich der Diemelsee, der Diemele werte abgestorrt. Der letzte von den Grafen, Erpo von Pattberg, war verfriedet mit Beatrix von Nidda. Er stiftete um 1100 das Kloster Flechtrup. Flechtrup liegt in dem Landkreise Waldeck-Frankenberg, Twisker Kürbach und dem Diemelsee. Jede Kloster hat eine Gründungslegende und die von Flechtrup will ich jetzt vertellen. Graf Erpo hatte Streit mit den Leuten und Horhosen, jetzt Niedermarsberg. Er wollte die Stadt anstecken, sie soll runterbräuchen, bloß Schutt und Aske soll nach übrig bleiben. Er satte sich ob seinen grauten Gohl, und als Graf hatte er ein langes Schwert zum Kämpfen. Imme ihre Römme waren seine Saldorten. Sie machten sich zusammen ob den Wirch und mussten ungefähr 10 Kilometer weit reden, bis sie dann nach Horhosen kamen. Die Leute von Horhosen sahen den Trupp kommen. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Sie kriegten nicht mit der Angst zu daune. Wat no? Bohine, wie sich schützen? In de Kirke. Um 1100 werden die romanesken Kirchen gebohrt. Sie hatten die dicken Mäuern und kleine Fenster. Dorhinger hatte mitten den Schutz. Die Leute drängen sich in der Kirche dichte zusammen. Und in allen Mann nahm in der grauten Naut das Kruzifix vom Altar. Er drichtet für sich her und ging zum Ausgang von der Kirche. Er ging Graf Erpo entgehen, mit ganz viel Mut. Die anderen folgten ihm. Afse Erpo wohl imme stimmen könnten, dat he ihnen nix diet. Der alle Mann streckete seine Arme ot, hell der Jesusfigur hau und ging langsam führern, balle war he be Erpo. Und Erpo, hey gerotte in Raske, tuch dat Schwert und Horde in Stücke oder Dünderkrone. Im selben Augenblicke hatte er keine Kraft mehr in seinem Arme. Seine Hand verkrampfte sich, seine Arme sunken nur ohne. Er war gedroppen von Gottes Strafe. Er konnte nicht mehr kämpfen, seine Schwurhand nicht mehr broken. Er hatte graute Sünge dorn, dat wusste er. Er gelobte, ein Kloster zu stiften. Da konnten die frommen Mönche für seine Seele beten.
Soweit also die Gründungslegende zum Kloster Flechtdorf, erzählt von Hildegard Becker. Graf Erpo von Pattberg griff die in Horhusen, dem heutigen Niedermarsberg, an. Die verschanzten sich in der Kirche. In ihrer Not nahm ein alter Mann ein Kreuz, ging damit vor die Tür und Graf Erpo entgegen. Graf Erpo holte mit seinem Schwert aus, schlug aus dem Kreuz, aus der Dornenkrone einige Dornen heraus, doch dann verließen ihn die Kräfte und sein Schwert sank zu Boden. Er konnte seine Hand nicht mehr bewegen. Das nahm er zum Anlass und stiftete ein Kloster, denn er wusste, dass er eine Sünde begangen hat und nun sollten die Mönche für ihn beten. Hildegard Becker erzählt uns jetzt auf Platt noch ein wenig zum Kloster Flechtdorf.
Das Kloster werte erst im Boge bei Paderborn geboren. Später werte es nur Flechtrup verlegt. Da horte de Grund und Burden Erpo selber und nicht wie in Boke sehner frore. Wie de Sturven war, wollen de Verwandten dat Anwesen wieder haben. Erpo werte in Flechtrup begraben. Je wittet sicher, dat in Flechtrup de Leute vom Förderverein der ehemaligen Klostergebüche gekauft hat, so dat man sie jetzt besichtigen kann. Man kann da auch Kaffee trinken, frieren, Fürträge hören, Filme gucken und nach vieles andere. Karl Baus vom Fürstande hat viel über die 400 Jahre Geschichte mit dem Benediktinermönchen Roter Fohn und uns vieles davon wittenlorten. Die Geschichte, die ich leg vertellen will, ist ungefähr 1350 im Flechtrupper Kloster tatsächlich passiert. Schon über 200 Jahre wirken hier Benediktinermönche. Die beiden beeindruckenden Türme von der Klosterkirche zeigen schon seit 100 Jahren den Pilgern den Weg in der Marienkirche. Nun kamen schlechte Täten. Adelsfamilien hatten Fäden gegeneinander. De Pest tuch dür dat Land und et gab schlechte Ahnen. Et worte naht und te kalt. De Leute werden immer ärmer und dat Kloster kriegte kaum noch Wort. De Tente brachte net mal viel. Für lauter Naut hatte de Abt Dominus Zanderus schon ganze Güter verkauft. Wo konnte er nach an etwas Geld kommen? Seine Mönche mussten Votierten haben. Auch die Konversen. Das waren Klosterbräudere, die nicht die Messe lesen durften, aber mitten im Klostergebäude wohnten und viel von der Arbeit dienen.
Die Geschichte vom Abt erzählt uns Hildegard Becker gleich nach Sir Soria und Ray Charles. Der richtige Osterausklang hier in Du bist du platt für Sie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute am Ostermontag bis 21 Uhr. Du bist du platt.
Hochsauerlandwelle.
Das war Ray Charles und seine Liebeserklärung an den Bundesstaat Georgia.
Du bist der Platt.
Hildegard Becker erzählt uns nun die wahre Geschichte vom Abt, der die Glocken des Klosters Flechtdorf verkaufen wollte.
Die Geschichte, der ich nur fürdrehe, ist dreimal abgeschrift worden. Ob platt. Sie ist nicht ausgedacht. Auch war he ein Abt. Der hatte der grauten Glocken zweie verkauft der Stadt Torwarburg. Da war he in Konvers. De stichte ob den Turm und nahm eine Ackes in seine Hand und sichte, weil de Glocken antastete, dem woll he seinen Kopf entwei schlorn. Und dat kam für den Herren und Grafen, de Torwalde je in Herr war. De bestallte den Abt für sich und schwatzete mit ihrme und sichte ihrme, dat he ihr Hort hatte, dat he hätte de Glocken verkauft. Hätte he de nit herebracht, so soll he se auch he lauten. Und wann he so regieren will, so wör he to nix mei nutze. Und so blieften de Glocken he. Und he tuch weg, und kam to Wormeln und werte do in Provist. Und ich glaube, he hätt Sander und war von dem Kahlenbirje geboren. In düsser Tät gaf et de Hauduls Gesproke nach gar nit. De kam erst nur der Reformation mit der Bibelübersetzunge von Luther in unser Land. To Klostertäten schwatzeten sie in Flechtrup platt. Das war in ganz Neudeutschland die Sprache der Hanse. Diese Geschichte ist in Norwegs, dat der Wall der ja Grofen sich immer dat Kloster kümmerten. Sei verhulp, unter anderem, dat nur der Reformation der Wall der ja Grofen und nicht Kurköln dat Kloster mit allen Gütern übernehmen und behallen konnten. Et wort grötteste Kloster in ihrer Grafschaft.
Ein Abt wollte wegen der schlechten Zeiten zwei große Glocken des Klosters Flechtdorf an die Stadt Warburg verkaufen. Ein Konvers, ein Nichtpriestermönch, hat den Abtransport der Glocken verhindert. Er hat die Glocken im Turm sogar mit einer Axt verteidigt. Der Graf von Waldeck bestellte den Abt zu sich. Er habe gehört, er wolle die Glocken verkaufen. Wenn er so regieren würde, wäre er zu nichts mehr Nutze. So blieben die Glocken im Kloster Flechtdorf und der Abt wurde in das Kloster nach Wormeln bei Warburg versetzt.
Hochsauerlandwelle.
Du bist der Platt.
Platt ist es am Montag oben.
Er wünscht gute Unterhaltungen und Spaß.
Und ich wünsche genau mal Frau Austern. Frohe Ostern nochmal, falls Sie uns jetzt erst eingeschaltet haben. Du bist de Platt, die plattdeutsche Sendung des Sauerlandes.
Mit Marco Siegemann. Hochsauerlandwelle.
Hier ist Du bist de Platt heute am Ostermontag und wir haben am vergangenen Karfreitag ja einen Bibelkrimi gehabt. Wo ist die Kölner Bibel des Klosters Flechtdorf gelandet? Die ist verschwunden. Man vermutet, dass sie im 19. Jahrhundert verkauft wurde. Heute muss man für so eine Bibel über 60.000 Euro hinlegen. Hildegard Becker erzählt uns jetzt auf Platt etwas über die verschwundene Kölner Bibel im Kloster Flechtdorf.
Eine Kölner Bibel im Flechtrupper Kloster. Das Flechtrupper Kloster hatte von einem Kürbercher Kaufmann Ring, der in Köln ein ganz reichen Mann geworden war, eine wunderbare Bibel geschenke gekriegt. Es war eine Bibel in plattdeutscher Sprache, gedruckt 1478-79. Das war ungefähr 40 Jahre, ehe Martin Luther de Bibel übersatte. De Bibel hatte ungefähr 130 graute Bilder gedruckt quer über ne ganze Seide. Jedes Bild war einzeln ausgemalt. De Farben leuchtet jetzt nur über 500 Jahren nach wenige. Diese Kölner Bibeln waren der ersten richtigen Bilderbibeln. Der Kaufmann Ring war Mitglied in der Flechtrupper Marienbruderschaft gewesen. Bruderschaften waren Fürgänger von den Schützengesellschaften. Wie wittet leider nicht bei der Bibel und dem Flechtrupper Kloster nach der Reformation geblieft ist. Wie hat aber eine Reihe Fotos von so einer Bibele marken konnt. In Nottbeck, nicht ganz weit von Münster, im Museum für westfälische Literatur, ist so eine Kölner Bibele ausgestellt. Einige von den wunderschönen Bildern sind im ehemaligen Abtshause in Flechtrup abgehangen, unter anderem auch der Seide, mit dir Erschaffung der Welt. Dieser Schöpfungserzählung liegt das Weltbild des Alten Testamentes zugrunde. Der Himmel ist wie eine Kaiserglocke über der flachen Erde gespannt. Drüber ist Water, das fällt beim Regnen runter. Drunger ist Water, das kümmert als Quellen rupp ob der Erde. Am Firmament sind die Lächter des Himmels angebracht, Sonne, Mond und die Sternen. Ob der Erde geht et festet Land und aufgedeilt dat Meer.
Natürlich war in der Kölner Bibel das alte kirchliche Weltbild dargestellt und da stand die Erde im Mittelpunkt des Universums. Unter der Erde die Unterwelt, darüber das Himmelszelt mit den Sternen und die Erde natürlich als Scheibe dargestellt. Hildegard Becker hat uns über die Kölner Bibel erzählt, die es einmal im Kloster Flechtdorf gab. Eine ähnliche Bibel ist heute im Haus Nottbeck bei Oelde Stromberg zu besichtigen.
Hochsauerlandwelle. 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 Hochsauerlandwelle.
Diggen.
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 Hochsauerlandwelle.